Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Seit Beginn des Krieges im Nahen Osten kennen die Spritpreise nur eine Richtung, nach oben. Jetzt will die Bundesregierung etwas dagegen tun. Wirtschaftsministerin Reiche hat angekündigt, dass Preiserhöhungen an den Tankstellen künftig nur noch einmal am Tag möglich sein sollen. Außerdem soll die Aufsicht durch das Kartellamt verschärft werden. Und Deutschland kommt einer Bitte der Internationalen Energieagentur nach und gibt einen Teil der nationalen Ölreserve frei.
Mehr als 2 Euro für einen Liter Benzin. Für viele Autofahrer ist das inzwischen teurer Alltag. Die Bundesregierung will das ändern und kündigt nun neue Regeln für die Tankstellen an.
Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, die Häufigkeit der Preisänderungen einzuschränken und uns dabei am sogenannten österreichischen Modell orientiert. Tankstellen dürfen nur noch einmal am Tag ihre Preise für Kraftstoffe erhöhen. Dagegen sind Preissenkungen jederzeit zulässig.
Um die Preise wieder nach unten zu bringen, will Wirtschaftsministerin Reiche außerdem einen Teil der nationalen Ölreserve freigeben. Die umfasst insgesamt 19,5 Millionen Tonnen, eingelagert an mehreren Orten, wie zum Beispiel hier in Bremen. 2,6 Millionen Tonnen sollen nun vorerst abfließen. Deutschland kommt damit einer Bitte der Internationalen Energieagentur nach, die mehrere Länder zu diesem Schritt auffordert. Für die Grünen im Bundestag der falsche Weg.
Diese Maßnahme ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Merz und Reiche haben voll auf die Abhängigkeit von Öl und Gas gesetzt und fahren damit jetzt krachend vor die Wand. Die Rechnung zahlen die Verbraucherinnen und Verbraucher.
Ob die neuen Maßnahmen nun zu niedrigeren Spritpreisen führen, ist alles andere als sicher. Vertreter der Mineralölindustrie wollen nichts versprechen.
Wenn die Politik jetzt eingreifen will, dann kann sie das tun. Dadurch werden wir weniger Preisschwankungen haben, aber ob es wirklich billiger wird, das müssen wir dann sehen.
Auch Energieexperten sehen die neuen Maßnahmen skeptisch. Vor allem die geplante Nutzung der Ölreserven sorgt für Kritik.
Weil die strategische Ölreserve dafür da ist, in Notsituationen Öl freizugeben. Was passiert, wenn der Krieg wirklich länger dauert? Dann haben wir diese Notreserve nicht mehr. Ob es wirklich zu sinkenden Preisen führen wird, ist sehr unsicher.
Noch offen ist, ab wann die neuen Maßnahmen gelten. Die Bundesregierung will zwar möglichst schnell handeln, einen genauen Zeitplan nennt sie bislang aber nicht.
Matthias Deiß in Berlin. Gestern hieß es aus dem Wirtschaftsministerium noch, man gehe an die Ölreserven nicht ran. Warum jetzt diese Kehrtwende?
Hauptgrund: der Druck aus dem Ausland, der ist immer größer geworden. Aus Regierungskreisen hören wir, das Anzapfen der eigenen Ölreserve geschehe vor allem für die asiatischen Staaten, die unter den aktuellen Situationen gerade am stärksten leiden. Aber auch die USA hatten darauf gedrängt. Donald Trump steht bei den eigenen Wählern unter Druck, weil sein Krieg auch in den USA zu hohen Öl- und Benzinpreisen führt. Für die Bundesregierung gibt es dabei auch ein eigenes Interesse, Trump zu stützen. Denn im Kanzleramt wächst die Sorge, der US-Präsident könnte die Russland-Sanktionen lockern, damit die Ölpreise wieder sinken. Die Maßnahmen sollen nun ein Signal der Stabilität senden und so die Nervosität aus den Märkten nehmen. Gleichzeitig weiß die Bundesregierung, dass das jetzt, wenn überhaupt, nur kurzfristig helfen kann. Sollte dieser Konflikt länger dauern, kommt man um weitere Maßnahmen nicht herum.
Und Tankstellen sollen nur noch einmal am Tag die Spritpreise erhöhen dürfen. Was wird das bewirken?
Erstmal gar nichts, denn die Umsetzung dieses Vorhabens, die wird etwas dauern. Es braucht dafür ein neues Gesetz und das muss nun erstmal aufgesetzt und dann auch noch verabschiedet werden. Sollte es dann soweit sein, geht es auch gar nicht um die ganz große Entlastung, aber um etwas mehr Übersichtlichkeit und auch Verlässlichkeit für die Verbraucher. Vor den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz kann die Bundesregierung so ein Signal senden, dass sie handelt, ohne dabei eigenes Geld in die Hand nehmen zu müssen. Zur Stunde tagt nun der Koalitionsausschuss im Kanzleramt. Weitere Maßnahmen, etwa wie ein Tankrabatt, sollen dort aber nicht besprochen werden, hören wir.
Dankeschön, Matthias Deiß in Berlin. Der aktuelle Ölpreis bestimmt nur einen Teil dessen, was Kunden am Ende an der Tankstelle zahlen müssen. So setzt sich der Preis von E10-Benzin aktuell folgendermaßen zusammen. Rund 42% entfallen auf Kosten und Gewinne von Mineralölkonzernen und Tankstellenbetreibern. Mehr als die Hälfte, etwa 58%, gehen an den Staat. Beim Diesel ist der Anteil an Steuern und Abgaben geringer. Gut 52% gehen an die Betreiber, der Rest, 48%, an den Staat. Die Abgaben setzen sich im Einzelnen zusammen aus Energiesteuer, CO2-Abgabe und Mehrwertsteuer. Die deutlich gestiegenen Dieselpreise sind auch für die Logistikbranche eine immer größere Belastung.
Das wird teuer. 150 Lkw hat diese niedersächsische Spedition in Meppen. Bis zu 4 Millionen Liter Diesel brauchen die Fahrzeuge pro Jahr. Weil die Spritpreise in die Höhe schießen, passen sie den Dieselpreisindex mittlerweile wöchentlich an. Das ist ein Zuschlag, den Kunden zahlen müssen.
Dieser Preisanstieg, den wir da jetzt haben, der würde bei uns monatlich ca. 75.000 Euro Mehrkosten verursachen, die wir nicht vom Kunden wiederkriegen, wenn wir den Indiz jetzt nicht kurzfristig anpassen.
Viele Spediteure fühlen sich hierzulande benachteiligt. In vielen EU-Ländern ist Diesel günstiger, auch wegen niedrigerer Steuern.
Wir haben das Grundsatzproblem in Deutschland, dass die Energiekosten und die Energieabgaben für Unternehmen viel zu hoch sind im Vergleich zur EU, die ja auch in Europa Transporte machen. Die sind also günstiger unterwegs, was eine Wettbewerbsverzerrung darstellt.
Die erhofften kurzzeitig niedrigeren Preise durch Erdölreserven seien lediglich ein Pflaster. Was Deutschland brauche, sei eine Operation. Auch im niedersächsischen Meppen ist man sich einig. Langfristig bleiben Dieselpreise in Deutschland ein Problem mit Folgen.
Unser Kunde gibt es an seinen Kunden weiter und der gibt es am Ende dann an den Endempfänger weiter. Wir werden als Deutschland teurer. Und das ist doch der Punkt.
Der Umstieg auf Elektro-Lkw? Für sie keine Option. Zu teuer in der Anschaffung, unsichere Strompreise, aber vor allem eine nicht vorhandene Ladeinfrastruktur. So werden sie weiter Diesel tanken, koste es, was es wolle.
Ungeachtet der Turbulenzen an den Energiemärkten geht der Krieg im Nahen Osten unvermindert weiter, den 12. Tag in Folge. Israel griff wieder Ziele der pro-iranischen Hisbollah im Libanon an. Zudem startete die Armee eine neue Angriffswelle gegen Iran. Die Islamische Republik reagierte mit Raketen- und Drohnenattacken auch auf die Nachbarstaaten am Golf. Dabei nimmt Iran auch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ins Visier. Durch die Meerenge verkehrt ein Fünftel der weltweiten Öl- und Erdgastransporte.
Ein brennender Frachter, getroffen wahrscheinlich von einem iranischen Geschoss. In der Meerenge von Hormus spitzt sich die Lage weiter zu. Diese vom US-Militär veröffentlichten Aufnahmen sollen US-Attacken auf iranische Minenlegerschiffe zeigen. So will man verhindern, dass Iran die Wasserstraße vollständig blockieren könnte. Die USA und Israel greifen auch andere iranische Ziele an. Diese Bilder hier sollen aus dem westiranischen Tebris stammen, diese aus der Hauptstadt Teheran. Man werde nicht nachlassen, sagt Israels Verteidigungsminister. Wir werden weiter aktiv sein und dieses Regime zerstören, genauso wie die strategischen Ziele des Regimes. In Teheran und im ganzen Land, Tag für Tag, Ziel nach Ziel. Das iranische Regime inszeniert heute in Teheran diese Trauerfeier für getötete Kommandeure. Gleichzeitig gibt es im Staatsfernsehen eine scharfe Warnung an politische Gegner im Innern. Wir werden sie nicht mehr als Demonstranten oder so etwas betrachten. Wir werden sie als Feinde ansehen und wie Feinde werden wir sie behandeln. All unsere Männer haben den Finger am Abzug. Nicht nur in Iran, auch im Libanon gehen die Kämpfe heute weiter. Israel teilt mit, man habe dort erneut Stellungen der Hisbollah-Miliz im Süden der Hauptstadt Beirut angegriffen. Doch auch in diesem Apartmentgebäude im Zentrum schlagen Geschosse ein. Anwohner sind geschockt. Ein Nachbar trug seine Tochter, ein anderer seinen Sohn. Die Schlafanzüge waren voller Blut. Der Krankenwagen kam nicht durch, konnte nicht in die Straße reinfahren. Mehr als 700.000 Menschen sind im Libanon inzwischen vor den Angriffen geflohen. Fast 15% der Gesamtbevölkerung.
Der Nahostkrieg steht derzeit international im Fokus. Bundestagspräsidentin Klöckner hat nun bei einem Besuch in der Ukraine versichert, dass Deutschland trotzdem den russischen Angriffskrieg nicht aus dem Blick verliere. Als erste deutsche Politikerin hielt sie eine Rede vor der Rada, dem Parlament in Kiew. Sie hob hervor, dass die Ukraine trotz der Angriffe als Staat auf allen Ebenen weiter handlungsfähig bleibe. Später wurde Klöckner auch vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj empfangen. Erst ein schweres Erdbeben, dann ein Tsunami und schließlich mehrere Kernschmelzen im Atomkraftwerk Fukushima. Heute, vor 15 Jahren, ereignete sich in Japan die sogenannte Dreifachkatastrophe. Fast 20.000 Menschen sind damals gestorben, vor allem in den meterhohen Wellen. Im ganzen Land wurde heute an die Opfer erinnert. Viele von ihnen gelten noch immer als vermisst. Für ihre Angehörigen ist es schwierig, Abschied zu nehmen.
Mehr als 750 Mal hat Yasuo Takamatsu das schon getan. Vor der Küste von Miyagi im Nordosten Japans. Seit 15 Jahren sucht er nach dem Leichnam seiner Frau. Seit dem großen Tsunami gilt sie als vermisst. Das Tauchen hat er nur dafür gelernt. Ich habe sie zwar noch nicht getroffen, aber ich nehme an, dass sie irgendwo da draußen ist. Wie hier in Fukushima gedenken die Menschen heute der Opfer einer der größten Katastrophen der Geschichte Japans. Yumi Onuki hat ihre Tochter mitgebracht. Sie war damals noch zu klein, um zu verstehen. Es ist unsere Aufgabe als Erwachsene, die Erinnerung an die Kinder weiterzugeben, die nichts von der Katastrophe und dem Atomunfall wissen. Es war am 11. März 2011, als infolge eines starken Seebebens die Wellen kamen. Der Tsunami zerstörte Küstenorte, riss Tausende in den Tod. Viele wurden bis heute nicht gefunden. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi kam es zur Kernschmelze. Radioaktivität gelangte in die Umwelt. Der stark strahlende Kernbrennstoff konnte bis heute nicht geborgen werden. Yasuo Takamatsu will die Suche nach seiner Frau nicht aufgeben. Unter Wasser fühlt er sich ihr nah. Für ihn ist das Tauchen wie ein Besuch am Grab.
6 Tote und 5 Verletzte. Ein Busbrand sorgt für Entsetzen in der Schweiz. Der Vorfall ereignete sich gestern Abend in der Nähe der Hauptstadt Bern. Ein Mann hatte im Bus Benzin ausgeschüttet und sich dann selbst angezündet. Er soll laut Staatsanwaltschaft psychische Probleme gehabt haben. Für einen terroristischen Hintergrund sehen die Ermittler keine Anhaltspunkte. Und nun zu einem Autor, der mit seinen Geschichten aus vielen Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken ist, Horst Eckert. Besser bekannt als Janosch. Die Geschichte »Oh, wie schön ist Panama« zählt zu seinen bekanntesten Werken. Mit Tiger, Bär und Tigerente hat er Figuren geschaffen, die für viele Menschen ein Stück Kindheit sind. Heute wird Janosch 95 Jahre alt. Zum Jubiläum widmet ihm das neue Kunstmuseum Tübingen eine Ausstellung.
Ein Haus in der Sonne, ein Pferd, ein paar Blumen. Auch das ist Janosch, minimalistisch, intensiv. Berühmt geworden jedoch ist er durch sie, den kleinen Tiger und den kleinen Bären, die Janosch einst malte, weil niemand seine Bücher kaufte und er dringend Geld brauchte.
Und da wollte ich einen Racheakt an der Welt landen. Ich wollte ein Kitschbuch machen, ein Kitschbuch. Da gibt es ja so ein paar Regeln. Es muss ein Kuschelbär dabei sein und der Bär muss eine Reise machen und da muss er einen Freund haben.
Die Kunsthochschule brach Janosch oder Horst Eckert, wie er gebürtig heißt, ab. Wegen mangelnder Begabung, wie es hieß. Später schenkte er mit seinem berühmten Zitterstrich und seinen eigensinnigen, aber nie moralisierenden Figuren generationenbunte Zufluchten. Erzählte von kleinen Tieren und großer Freundschaft. Und das, obwohl seine eigene Kindheit in Schlesien alles andere als freundlich war.
Er hat in der Kindheit schwere Probleme mit seinem Vater gehabt. Er war alkoholabhängig und das hat Janosch natürlich geprägt. Und er hat versucht, diese schöne, heile Welt um ihn herum aufzubauen. Und das ist ihm ja sehr gut gelungen.
Seine eigene, heile Welt baute sich Janosch auf Teneriffa. Sein dortiges Atelier ist ab morgen im neuen Kunstmuseum Tübingen zu sehen. Die abgelegene Finca in den Bergen der Insel hat Janosch vor ein paar Jahren aufgegeben und ist in die Stadt gezogen. Denn 95 Jahre sind kein Pappenstiel, würde er vielleicht sagen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 12. März.
Zwischenhocheinfluss sorgt morgen für freundliches Wetter. Zunächst überquert uns aber noch ein Regenband. Das verlagert sich heute Nacht ostwärts. Dahinter klart es auf. Morgen klingt der Regen auch im Osten und Südosten ab. Dann ist es verbreitet trocken und neben Quellwolken scheint die Sonne teilweise längere Zeit. Im Nordwesten ziehen im Verlauf neue Wolken auf. Heute Nacht in der Lausitz noch 8, im nordhessischen Bergland minus 1 Grad. Morgen Höchstwerte von 9 Grad in Nordfriesland bis 16 Grad im Markgräflerland. Am Freitag in der Südosthälfte oft sonnig, sonst aus Nordwesten dichte Wolken, zum Teil kräftiger Regen und sehr windig. Am Wochenende mehr Wolken als Sonne, dabei vor allem am Samstag Regen, im höheren Bergland auch Schnee, am Sonntag oft trocken.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Juliani Harikasen analysieren wir, wie sehr Russland vom Krieg im Nahen Osten profitiert. Und wir berichten über Catherine Marchand, die auch ohne Medaille bei den Paralympics Sportgeschichte schreibt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.